Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinanderleben in Mölln. Es wird heute um Afrika gehen in unserer Sendung. Das ist ja immer der Fall, wenn wir Dr. Rusch hier begrüßen dürfen. Das hat ja auch einen guten Grund. Herr Dr. Rusch ist, ich bezeichne ihn gerne als Afrika-Experte und das denke ich auch zu Recht. Er hat ja einen Großteil seines beruflichen Lebens in Afrika verbracht, dort in unterschiedlichsten Zusammenhängen, in unterschiedlichen Ländern unterwegs gewesen, verbringt jetzt auch noch einen Großteil seines Lebens in Afrika, in Ghana, ist dort auch verheiratet und ja, kann sowohl mit einer europäischen Brille, aber durchaus, ich würde auch mal sagen, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, auch durchaus mit einer afrikanischen Brille auf dieses Thema sehen und auch darüber berichten. Wir haben uns heute einmal einem Thema zugewandt, das vielleicht für viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht ganz unbekannt ist. Es geht um das Thema Postkolonialismus. Da gibt es ja hier bei uns in Deutschland inzwischen eine gewisse Debatte, auch eine gewisse Debattenkultur, die sich mit der eigenen Kolonialgeschichte befasst, die sich auch damit befasst, welche Strukturen daraus erwachsen sind, die sich damit befasst, inwieweit auch Zukunft durch unsere Kolonialgeschichte in ehemaligen Kolonien gestaltet wurde und auch bis heute nachwirkt. Da gibt es dann auch solche ganz plakativen Geschichten, wenn es zum Beispiel um die Rückgabe von geraubter Kunst geht aus Afrika, ist ein Beispielthema, wo sich dieses manchmal kristallisiert, diese Debatte. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Ich freue mich, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben, Herr Dr. Rusch, und würde auch gleich mal so zum Eingang fragen, so aus Ihrer Sicht Postkolonialismus, damit wir da überhaupt erstmal reinkommen. Was versteht man eigentlich unter diesem Begriff?
Ja, wenn man die einschlägigen Dinge sich in Lexika oder im Internet anguckt, dann gibt es mehrere tausend Eintragungen. Und das kann man vielleicht auf einen Kern reduzieren und sagen, Postkolonialismus thematisiert das Fortbestehen und Nachwirken von Beziehungsmustern der ehemaligen kolonialen Herrschaft.
Wir nehmen es ja eigentlich eher in Deutschland so als eine Debatte wahr. Es wird viel darüber diskutiert, auch in unterschiedlichen Zirkeln, unterschiedlichen Kreisen. So aus Ihrer Wahrnehmung, ist das eigentlich ein Thema, das vor allem innerhalb der Gesellschaften der ehemaligen Kolonialmächte geführt wird? Also ist das eine europäische Debatte eigentlich zum Thema Postkolonialismus? Wie schätzen Sie das ein?
Es ist eine Debatte auf internationaler Ebene, nicht nur auf Europa, auch in anderen Ländern beschäftigt man sich damit. Japan fängt allmählich an, sich damit zu beschäftigen, was sie eigentlich, ich sage mal, an Scherben und an Saatgut hinterlassen haben. Das Ganze gilt natürlich noch viel stärker für Europa und Afrika. Da ist eben die Diskussion stark innerhalb von der europäischen oder westlichen Welt, wo man eben auch sich überlegt, wie man das Verhältnis zu den ehemaligen Kolonialländern verbessern kann. Denn wirtschaftlich ändert sich kaum was, aber man versucht vor allem über die kulturelle Seite was zu machen. In den Ex-Kolonien Afrikas, Südostasiens und den mehr oder weniger halbabhängigen Gebieten von Südamerika gibt es schon eine sehr starke, vor allem von mehr fortschrittlichen Regierungen geforderte Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und wie sie vor allem kulturell mehr nationale Identität erreicht werden kann. Also die Diskussion findet überwiegend im kulturellen Bereich statt, wenn es um die Länder geht, aber auch bei uns geht es um wichtige Fragen, wie stark darf man sich Dinge aneignen aus anderen Kulturen, Gegenstände, aber auch Dinge wie Musik oder Kunst und so weiter. Ja.
Mit welchem Ziel und in welchen Kreisen wird denn Ihrer Meinung nach diese, wie Sie es beschreiben, eher kulturelle Diskussion geführt?
Es findet außerordentlich stark in akademischen Kreisen statt, sowohl auf der Forschungs- und Lehrebene, aber auch zum Teil mit etwas seltsamen Ausschlägen im Bereich der Studentenschaft, wo wir dann zum Teil mit dem Begriff Cancel Culture uns auseinandersetzen müssen, wo eben sozusagen eine sehr starke Anteilnahme bzw. Übernahme vermeintlicher oder tatsächlicher afrikanischer oder südamerikanischer oder asiatischer Vorstellungen stattfindet. Das heißt, also es herrscht da eine außerordentlich starke Empfindlichkeit, wenn es darum geht, eine kulturelle Eigenschaft zu beschreiben. Und wenn sie jetzt nicht unmittelbar, sagen wir mal, dem entspricht, was man meint, würden die Afrikaner sagen, dann kann es auch schon Ärger geben. Aber überwiegend findet die Diskussion im künstlerischen, im Bereich der Kunst und im akademischen Umfeld statt.
Und wenn ich das auch richtig wahrnehme, auch zum Teil im Rahmen der Museumslandschaft.
Ne? Ja, wobei ich das natürlich mit einschließe, die Museumslandschaft hier finden, aber seit über 40 Jahren außerordentlich intensive Auseinandersetzungen statt, die meistens aber nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ich möchte hier den früheren Direktor des Überseemuseums in Bremen erwähnen, den verstorbenen Herbert Ganzelmeier. Der hat schon in den 70er Jahren angefangen, sich im Rahmen von UNESCO für die Rückgabe von Kulturgütern einzusetzen oder zumindest für die Heranziehung der afrikanischen und asiatischen Völker, wo das herkommt, damit eben eine Aufwertung stattfindet. Und es ging uns ganz stark um die Diskussion, unter welchen Umständen diese Kunstwerke oder nicht nur Kunstwerke, auch so makabre Dinge wie Gebeine, wie Schädel und so weiter hier nach Europa gekommen sind. Das war schon vor allem Ganzelmeiers Ansatz und der wurde sehr stark von der UNESCO unterstützt und er war in einer Organisation, eine Zeit lang auch Vorsitzender, die hieß ICOM oder so ähnlich, International Commission on Museums, wo er sehr früh in den 70er und 80er Jahren versucht hatte, hier Sachen anzustoßen. Es lief auch schon mal im Jahre 1979 in Deutschland an. Da gab es ein großes, ein riesiges Afrika-Festival in Berlin 1979, wie gesagt. Und da wurden diese Gedanken alle schon vorgetragen, in einem riesigen Publikum. Aber danach hat sich eben doch wieder einiges geändert, ja, und ist dann praktisch auf der Strecke geblieben, bis in die Nullerjahre.
Also dann stellen wir schon mal fest, dass diese Debatte Postkolonialismus, so wie sie geführt wird, also auch nicht neu ist. Sie ist aber dann ja, wie ich auch rausgehört habe, jetzt nicht nur kulturell geprägt, sondern sie scheint, Sie haben gerade den Begriff Cancel Culture gesagt, auch immer sehr politisch geprägt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch so vom inneren Auge, das ist dann eine sehr deutliche Auseinandersetzung, zum Beispiel in Großbritannien vor kurzer Zeit ja gab, wo dann auch Studentinnen und Studenten Statuen von Personen der Kolonialgeschichte in Großbritannien dann in Hafenbecken gestürzt haben und gesagt haben, die haben ja eigentlich im öffentlichen Raum nichts zu suchen. Das ist also auch eine Ausprägung, dieser politische Charakter.
Das ging vor allem eben auch auf die Black Lives Matter-Bewegung zurück. Das war ganz stark ausgeprägt in Großbritannien, in Niederlanden und in den USA selber. Wir hatten aber auch schon sowas in der Zeit der Studentenunruhen. 1968 wurde an der Uni, auf dem Gelände der Universität Hamburg das Denkmal des Kolonialeroberers Wismann aufgestürzt von Studenten und ist seitdem in irgendeinem Park der Stadtverwaltung von Hamburg verschwunden. Ja? Also es gab alles, wobei das in den, wenn ich so ist ja mein Leben ein bisschen gewesen, wenn ich das vergleiche mit heute, war das damals sehr stark, wenn man so will, antiimperialistisch gedacht. Also das hing alles mit der Studentenbewegung sozusagen, mit dem Vietnamkrieg, mit dem Kampf gegen Apartheid in südlichen Afrika. Also es hatte eine wesentlich politischere Dimension. Diese Länder sind so kaputt und deshalb so anfällig für Kriege, weil Europa als Kolonialmacht da gehaust hatte und alles Mögliche zerstört hatte. Das war eine unterschiedliche Dimension von heute. Das war in den Jahren, wenige Jahre nach der Unabhängigkeit der meisten Länder. Die Kolonialkriege tobten zum Teil noch, etwa Angola, Mosambik und so weiter. Da war eine ganz andere Stimmung. Wenn hier Afrikaner ermordet oder beleidigt oder misshandelt wurden, dann waren mindestens 10 afrikanische Botschaften sofort auf dem Weg zum Auswärtigen Amt. Das ist heute kaum vorstellbar. Ja? Da war also auch die Afrikaner, die ja zum Teil Stipendien aus ihren Ländern bekamen, die fühlten sich auch von ihren Regierungen, wenn sie hier protestierten. Ich erinnere mich an eine Demonstration in Bonn, so Anfang der 70er Jahre. Dann standen die auf der Matte und wussten, sie haben eigentlich das Wohlwollen ihrer Botschaften hinter sich. Und wo die Botschafter damals nicht unbedingt Angst hatten, Denn der Westen oder die Bundesrepublik hatte ja viel zu viel Angst davor, die dritte Welt in Anführungszeichen zu verlieren gegenüber dem sogenannten Kommunismus.
Mhm. Ja? Das führt mich zur nächsten Frage. Wie sieht man eigentlich postkoloniale Strukturen in Afrika selbst?
Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Ich denke, im Alltag hat man sich total damit abgefunden, dass man mit den kolonialen Strukturen und deren Fortsetzung leben muss. Das ist auch kaum anders zu erwarten. Die Städte sind von den Europäern meistens gegründet worden. Die Infrastruktur geht meistens auf Europa zurück.
Die
Verwaltungs- und Rechtssysteme gehen auf die Kolonialverwaltung zurück. Und die in allen Kolonien, selbst da, wo sie eine einheitliche Sprache haben, dominieren Englisch, Französisch oder Portugiesisch. Ja? Somalia hat eine eigene Sprache und trotzdem ist alles Wesentliche auf Englisch. Ja? Das Gleiche gilt für Äthiopien, obwohl es seit 500 Jahren oder eine eigene Amtssprache hat. Daneben ist jedes Gesetz auch noch auf Englisch. Ja, also die Erbschaft ist unübersehbar. Und als ich zum ersten Mal in Afrika war, 1966, als junger Kerl, da habe ich gedacht, ach, wie schade, dass ich nicht vorher nach England gefahren bin, um mehr zu verstehen von Afrika.
Gibt es eine Debatte, wo man sagt, wir müssen da vielleicht mal drüber hinweg, die das in Frage stellen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme jetzt mal Ghana. Wenn Sie hier diese Landkarte sich vorstellen, so sieht ungefähr Ghana aus, ja, wie so ein Blatt. Mhm. Also, und in der Kolonialzeit war eigentlich hier das sogenannte goldene Dreieck. Mhm. Kakao, Gold, Diamanten, mhm. Hauptstadt Accra, Hafenstadt Takoradi, Sekondi Takoradi und die große Stadt im Inneren Kumasi. Da wird bis heute 80% des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet. Und das geht weitgehend auf die kolonialen Strukturen zurück. Wir können über Kongo und andere Länder Ähnliches sagen. In der ersten Regierungsphase von Ghana, wo eben sehr stark versucht wurde, eine Unabhängigkeit von der Kolonialstruktur zu erreichen, versuchte man einmal den vernachlässigten Norden zu entwickeln, versuchte Querverbindungen, die den alten Handelswegen der vorkolonialen Zeit entsprachen, und versuchte eben auch den Südosten entlang des großen Flusses Volta zu entwickeln. Ja? Also man versuchte strukturell was zu machen, das ist aber dann nach einem Putsch gegen diesen Präsidenten weitgehend wieder rückgängig gemacht worden. Und Ähnliches können wir in anderen Ländern beobachten, aber es gibt den Willen, die Strukturen zu verändern, eben auch um andere vernachlässigte Gebiete zu erschließen, die für die Kolonialwirtschaft nicht so wichtig waren. Das ganze Gebiet gilt jetzt, hat schon seit langem jetzt auch einen neuen Auftrieb bekommen, weil sich in allen afrikanischen Ländern die Bevölkerungszahl zum Teil verdoppelt oder verdreifacht hat. Das heißt, man muss neuen Lebensraum, man muss neue Strukturen finden, um die Bevölkerung besser versorgen zu können. Man kann nicht zusehen, dass alles in die Städte abwandert oder ins Ausland. Ja? Also es gibt hier einen Drang nach der Änderung der Kolonialstrukturen. Und da holen sich die Länder auch dank ihrer internationalen Vernetzung Hilfe aus dem Ausland, weniger aus den ehemaligen Kolonien. China spielt hier eine extrem große Rolle. Also in vielen Teilen Afrikas wird eine koloniale Infrastruktur eben auch mit Hilfe der mächtigen neuen Staaten auch verbessert. Ja?
Das heißt aber, wenn ich jetzt nochmal wieder auf diese Postkolonialismus-Debatte zurückkomme, dann sind ja die Richtung und auch die Akteure dieser Debatten, wenn ich jetzt mal Afrika und Europa nehme, dort tatsächlich unterschiedlich. Wir haben ja auf der einen Seite, sagten Sie, dass in Europa eher im akademischen Zirkel sich bewegt, also Museen etc. eingeschlossen, kulturell politische Ausprägung hat, während ich dann jetzt so wahrnehme, dass Akteure in Afrika da ganz handfeste Interessen mit versehen, die darin begründet liegen, die eigene Gesellschaft entsprechend versorgen zu können nach den Bedürfnissen und da festzustellen, dass der koloniale Rahmen, der irgendwie immer noch da ist, dem überhaupt nicht mehr gerecht wird.
Also das ist deutlich zu erkennen, wenn man sich die großen Straßen- und Eisenbahnprojekte in Afrika sich anguckt oder auch die Erschließungsprojekte, selbst mit Hilfe ausländischer Investoren, dass man schon über die Grundstruktur der Kolonialzeit hinwegkommen möchte. Ich habe jetzt natürlich einen anderen Bereich ausgelassen, den kulturellen Bereich. Der wird sicher nicht von der Masse der Bevölkerung getragen, denn da gibt es ein riesiges Problem. Das hängt auch mit der Religiosität dieser Länder zusammen. Ein großer Teil der Bevölkerung Afrikas ich sage mal, erst in den letzten 100 Jahren von der traditionellen Religion zu den beiden großen Weltreligionen, Christentum und Islam, übergewechselt. Und da gibt es eben sehr starke Tendenzen, sich nicht mit der afrikanischen Kultur auseinanderzusetzen, weil die ja im Rahmen der Bekehrungsmaßnahmen als heidnisch, als satanisch, als teuflisch, als primitiv dargestellt wurde. Das heißt also, eine Begeisterung so ohne weiteres zu erwecken für diese unglaublich schönen Skulpturen der Senufo in der Côte d'Ivoire oder in Nigeria oder im Kongo, das ist nicht so einfach, weil das waren ja heidnische Symbole. Das heißt also, es ist weniger die Masse der Bevölkerung, auch wenn man auf den Wappen, auf den Nationalwappen vielleicht das berühmte Gazellenbild aus der Elfenbeinküste sieht oder den Ashanti-Stuhl im Ghana, in sehr vielen staatlichen Zeichnungen von Ghana oder auch der Côte d'Ivoire oder auf dem Togo. Aber dass man weitergeht und die Funktion dieser Dinge, die eben mit dem sogenannten Heidentum zu tun hatten, aus dieser Gruppe kommt wenig. Aber es gibt ja nun alleine in Nigeria 130 Universitäten. Und da gibt es schon Leute, von Studenten bis zu Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die sich sehr intensiv damit beschäftigt, was es gibt. Und von denen wird auch politischer Druck auf die eigenen Regierungen ausgeübt. Und die melden sich auch zu Wort bei großen internationalen Tagungen, bei UNESCO, bei Commonwealths und so weiter, ja, und sagen, hier, wir hätten, oder auch bei der Communauté Française, also der französischen Sprachgemeinschaft. Aber die Masse der Bevölkerung akzeptiert die kolonialen Strukturen als Lebensgrundlage und beschäftigt sich nicht allzu sehr mit den kulturellen Hinterlassenschaften, es sei denn im Familienbereich, Beerdigungen, also alles, was zum Familienbereich gehört. Aber jetzt eine große Kampagne zu machen, sagen wir mal, irgendein von den Briten oder den Portugiesen oder sonst wie entwendetes Objekt zurückzuholen, da gibt es relativ wenig Stimmung in der Bevölkerung, aber auf akademischer Ebene.
Ist das dann vielleicht ein Ansatz, dass diese Debatte unter dem Oberbegriff Postkolonialismus auch gemeinsam geführt werden könnte? Dann wäre das jetzt ein Ansatz, zu sagen, das passiert durchaus im Bereich der akademischen Zirkel Afrikas und der akademischen Zirkel Europas, wenn es jetzt um diese Fragestellung Identität, Kunst, Rückgabe geht. Da würde ich dann das jetzt so interpretieren, wie Sie sagen, ist tatsächlich eine gemeinsame Debatte im Gange. Wenn wir jetzt aber auf diese andere Fragestellung kommen, darüber zu debattieren, wie man einen kolonialen Rahmen verändert, da sind wir doch noch nicht so weit, dass wir da eine gemeinsame Debatte haben.
Also ich wollte nochmal dieses akademische und auch mit dem Künstlertum zusammenhängende Gebiet ansprechen. Es ist ja, und da müssen wir jetzt auch über unsere europäische oder westliche Welt nachdenken. Ich denke auch, dass es vermutlich in Polen oder sonst wo auch ähnliche Tendenzen gibt. Auf jeden Fall werden viele dieser Afrikaner ja auch wiederum ermutigt von unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Künstlerinnen und Künstlern, die ja mittlerweile in den letzten 100 Jahren ja auch von Afrika, Indien oder Asien und anderen Kontinenten sehr profitiert haben. Unsere Kunst, Afrika, europäische moderne Kunst wäre ohne den Einfluss, das ist ja fast sarkastisch, ohne den Einfluss der Beutekunst aus Nigeria und aus anderen Gebieten Afrikas kaum denkbar, als die zum ersten Mal in Paris und sonst wo ausgestellt wurden, ging eine unheimliche Erweckung durch die moderne Künstlerwelt. Also Kubismus, Leute wie Picasso und so weiter waren ja alle angeregt. In der Musik, mit etwas Verspätung gab es in der Musik ähnliche Anstöße, zum Teil über den amerikanischen Umweg. Das heißt also, es ist da eine große Bereitschaft, auch kulturell zu kooperieren, sodass eben, wenn afrikanische Künstler und Wissenschaftler in Nigeria sagen, wir möchten aber wieder uns stärker mit unseren eigenen Sachen beschäftigen, dass sie dann in der akademischen Welt im Westen oder weltweit auf Resonanz stoßen.
Ist das dann nicht in der politischen Dimension dieser Diskussion kontraproduktiv, wieder zurück zu dieser Cancel Culture, zu sagen, wir verhindern diesen Prozess, der ja, wie Sie ihn beschreiben, eine gegenseitige Anregung findet, indem wir sagen, das ist nicht möglich, weil es eine kulturelle Aneignung ist. Das scheint mir dann ja eher kontraproduktiv zu sein.
Also bei der Cancel Culture muss man natürlich außerordentlich aufpassen, welche Empfindlichkeit dahinter steckt und ob diese Empfindlichkeit immer gerechtfertigt ist. Ja, die Aneignung, also ich erinnere mich an einen ein Afrikaner, der mal sagte, die Elefanten, sie können nicht ihre eigene Anatomie beschreiben, da müssen schon halt Menschen ran. Ja? Warum soll ein, so wie in Ostfriesland, ein Afrikaner mittlerweile im Stadtrat sitzen, der hat halt über die ostfriesische Sprache promoviert. Ja? Warum sollen Europäer und Europäerinnen sich nicht mit afrikanischer Kunst beschäftigen und sie aus und sie beschreiben, ja? Also die Diskussion um dieses Gedicht von dieser jungen Frau, die an der Amtseinführung von Biden ein Gedicht vorgetragen hat, hat ja gezeigt, ja, das darf aber nur von Afrikanern übersetzt werden ins Holländische oder ins Deutsche, weil nur die wissen, wie die Afrikaner wirklich fühlen. Mhm. Ja, und die junge Frau in Amerika, die sagte, das ist mir eigentlich egal, Hauptsache, die treffen meine Worte. Mhm. Ja?
Ja? Eine weitergehende Frage, wenn wir jetzt nochmal bei dieser kulturellen Komponente dieser Debatte erst nochmal stehen bleiben, weil ich da ja jetzt so raushöre, dass es schon eine Debatte ist, die ja gute Ansätze hat, dass sie auch gemeinsam geführt wird zwischen den akademischen Communities. Wird die aus Ihrer Einschätzung auf Augenhöhe geführt? Oder ist da doch wieder ein Bruch drin, ehemalige Kolonialmacht, ehemalige Kolonien?
Ob es jetzt mit kolonial und nicht kolonial zusammenhängt, es gibt schon Diskussionen, die wirklich auf Augenhöhe stattfinden. Ich merke es ja selbst in meinem akademischen Bereich, dass ich mitreden kann, ohne dass die Leute sich zurücklehnen und sagen, das von dem Weisen wollen wir nichts hören. Ja? Und ich höre auch sehr gerne zu, was die Kollegen sagen und nehme das auf und arbeite das ein. Es gibt hier ein Element, was sich wie ein sehr, sehr dicker roter Faden durch den gesamten Prozess zieht. Das ist die Finanzlage. Eine Professorin in Flensburg sagt, ich kann nur deshalb mit den Afrikanern so gut zusammenarbeiten, weil ich bei deren katastrophalen Finanzverhältnissen über eine Stiftung vom Land Schleswig-Holstein praktisch alles bezahle. Obwohl, sagen wir mal vom Herzen her, die gleiche Augenhöhe durchaus gewünscht ist, ist eben immer wieder diese finanzielle Überlegenheit, spielt eine Rolle. Und wenn ein Staat autoritär in Afrika regiert wird oder gar vom Militär, da gibt es bekannterweise immer große Abneigungen gegen die akademische Welt, weil die als aufmüpfig beschrieben wird. Ja? Also die Augenhöhe ist durchaus möglich. Zum Beispiel der Deutsche Volkshochschulverband hat afrikanische Töpferinnen und Töpfer eingeladen, um hier Kurse zu geben. Und dann haben sie aber auch wieder in Afrika eine Delegation hingeschickt, um mit ihnen neue Brenntechniken, die Tonarbeiten solider gemacht haben, als sie vorher der Fall waren, unterstützt hat. Das war zum Beispiel eine sehr produktive Arbeit. Und mittlerweile verdient, das ist in der Volta-Region, verdient diese Ecke eine ganze Menge an sehr schönen Tonwaren, auch im Umfeld des Tourismus. Ja? Aber es ist halt immer wieder diese Hürde, dass man über die Geldfrage springen muss. Ja? Und das macht die ganze Sache für die Afrikaner auch immer wieder ein bisschen problematisch, weil sie immer in einer nicht Bettlerhaltung sind, aber in einer unterlegenen Haltung sind, um eben das umsetzen zu können, was sie möchten. Ja? Also diese Finanzgeschichte ist halt wie eine Giftbrühe in einem Schwimmbad. Ja? Ja. Mhm.
Diese Diskussion, die wir ja eingangs auch schon festgestellt haben, ja im akademischen Bereich bei den Studenten deutlich politisch aufgeladener ist, gibt es da Diskussionen auch mit afrikanischen Studenten in Afrika oder diskutiert man hier unter sich oder mit afrikanischen Studenten, die hier studieren und unter sich? Gibt es da eine Diskussion auf Augenhöhe? Die geht ja ein Stück weit weg jetzt auch von diesen Beispielen, die wir haben mit Kunst, mit Kultur, mit Museum, gerade wenn es um das Politische geht.
Weniger. Ich denke, die Afrikaner fühlen sich zum Teil auch durch unsere Fragestellungen, und da mache ich mir auch manchmal Vorwürfe, wenn ich an meine eigene Forschung denke, ein bisschen in die Ecke gedrängt, ja? Weil wir ja Sachen fragen, die wir zum Teil, die sehr stark aus unserer Denkweise, aus unserer Erfahrung, aus unserer Forschung, aus unseren Vorurteilen kommen. Da fühlen sie sich zum Teil unterlegen. Sie fühlen sich eben aber auch, wenn ich jetzt nach der Bedeutung einer Skulptur, einer Maske oder eines bestimmten Brauchtums frage, fühlen sie sich verlegen, weil das in der Vorstellung des modernen Staates also rückständig und, ja, und wenn es ums Religiöse geht, sogar heidnisch ist. Ja? Wenn ich daran denke, wie ich als Student das Land fuhr und gesagt habe, was bedeutet denn das da drüben, da haben sie mir toll erklärt. Ja, da ist ein traditioneller Priester und diese weiße Fahne heißt, dass man dort Heilung bekommen kann. Man kann seine Sünden besprechen, man kann auch dafür Opfer geben, damit die Tante wieder gesund wird und so weiter. Oder diese Skulptur, die wird vernichtet, wenn die Person ins Grab sinkt, dann wird die mit reingeworfen. Heute kriegt man solche Antworten und Fragen kaum noch, weil so eine Art kollektiver Scham über die vermeintliche Rückständigkeit da ist. Ja? Das ist in Indien zum Teil schon längst überwunden oder auch in China oder in Indonesien. Aber in Afrika ist es noch viel stärker der Fall. Es gibt natürlich dann wieder aufgeklärte Pastoren und Lehrer und Ärzte oder auch andere Leute, die dann sagen, bei uns ist das so und so. Aber die Masse der Studierenden ist viel zu stark, auch durch dieses Schulsystem, wo ja diese Vorstellung, wir sind ja einfach irgendwie rückständig gefördert wird. Ja? Also hier sehe ich ganz großen Handlungsbedarf, auch bei Städtepartnerschaften, bei Tourismusgruppen, bei Austauschprogrammen und so weiter. Dass man die Leute auch ermutigt, hört mal zu, ihr habt so schöne Sachen. Wir haben jetzt gerade in Stuttgart eine Veranstaltung gemacht, das ist aber schön. Es ging um afrikanische Kunst. Und dass man den Formenreichtum, die Form, die Gestaltung nicht immer nur mit dem Maßstab der griechischen Harmonie und der antiken Harmonie messen muss, sondern dass man eben auch andere Sachen akzeptieren muss. So wie wir mittlerweile ja auch die Zwölftonmusik akzeptieren oder die Pentatonik. Ja?
Diese Debatte, wenn ich jetzt sowohl beide Perspektiven jetzt mal nehme, sowohl die Debatte auf dieser kulturellen, akademischen Ebene, als auch die Debatte zum Thema Postkolonialismus, eher jetzt im Beispiel Afrika, die darauf hinzielt, dass man vorgegebene koloniale Strukturen irgendwo überwinden muss. Glauben Sie, dass diese Debatte zu einem neuen Verhältnis führen kann? Zu einem neuen Verhältnis zwischen Europa, vermeintlich fortschrittlich, und Afrika, vielleicht mit einem neuen Selbstbewusstsein?
Also es hängt hier ganz wesentlich auch von den afrikanischen Regierungen oder Regimes ab. Regime jetzt mal mehr positiv, also als allgemeine Struktur. Wenn ich dran denke, in den 80er Jahren habe ich ein ungeheures Selbstbewusstsein in Burkina Faso erlebt, als Thomas Sankara, ein Militär, aber mit einem sehr starken, jetzt kommen wir schon aufs andere Thema, Entkolonialisierungstraum gerecht hat und eben gesagt hat, wir müssen angesichts der Not und der ökonomischen Situation müssen wir auch bescheidener werden. Wir müssen mit dem, mit der Stärke auskommen, was unsere Vorfahren hatten, und das weiterentwickeln. Er hatte zum Beispiel veranlasst, dass praktisch alle Dörfer um die Schulen herum Pflanzen, deren Geruch die Moskitos vertreibt. Und das überall propagiert. Und damit konnten sie 4 Millionen Dollar einsparen an Devisen, weil dann die Malariazahl zurückging. Ja? Das waren auch diese sogenannten Repellenzien. Das war eine Tradition, die er dann wieder gefordert hat. In der frühen Zeit von der Unabhängigkeit von Simbabwe hat man angefangen, sich wieder mehr um die Speisen zu kümmern, die die Völker vor der Kolonialisierung gegessen hatten. Ja? Und nicht alles das Importierte im Vordergrund zu haben. Also es gab dann schon Bewegungen. Und wenn eine Regierung dann eben auch anerkannt wird von verständnisvollen Europäern, dann könnten wir die Augengleichheit erreichen. Also es gab ausgerechnet einen CSU-Staatssekretär, der den Sankara leidenschaftlich unterstützt hatte, weil er gesagt hatte, endlich wird mal wieder was getan, um die Würde des Landes selbst wieder hervorzubringen. Ja, also, oder dieser Schauspieler Christoph Schlingensief, der auch nach seinem Tod wird weiterhin ein Operndorf gebaut in Burkina Faso, was an sich lächerlich klingt, aber es sind so viele Burkinabe und andere afrikanische Ausländer beteiligt, weil sie sagen, hier vollzieht sich etwas, wo die Afrikaner auf neue Form wieder ihre Kultur voranbringen können. Letzte Woche wurde in Kamerun, in Yaoundé, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, mit ungeheurem Erfolg die Oper Don Giovanni von Mozart aufgeführt. Und zwar organisiert von den, haben Sie vielleicht gehört, von den Frauenbewegungen. Weil die Frauen sagen, diese Typ Don Giovanni, die uns Frauen dauernd kaputt machen, das erleben wir jeden Tag.
Da ist der Austausch zwischen Nord und Süd, Ost und West außerordentlich wichtig, weil über diese Interaktion die eigenen Bedürfnisse erkannt werden. Es geht ja gar nicht um Herrschaftsansprüche, sondern es geht darum, wie kommen zum Beispiel viele der Frauen aus ihrem Dilemma heraus, dass sie als 15-Jährige einem 70-Jährigen als Zwangsehe zugeteilt werden, ja, oder solche Dinge.
Ist denn, wenn wir da jetzt mal versuchen, so einen gewissen Strich drunter zu ziehen, ist denn aus Ihrer Sicht, sowohl jetzt hier in Europa als auch in Afrika, in den verschiedenen Perspektiven, ist diese Debatte ehrlich?
Bei den Sonntagsreden bin ich nicht so überzeugt davon. Aber ich denke, das ist halt schon angestoßen auch durch die Ereignisse der letzten Jahre, auch durch die Black Lives Matter Bewegung, ist schon einiges in Bewegung gekommen. Aber, und das ist so ein bisschen mein Vorwurf, die eigentliche, der Kern der ganzen Geschichte, die ökonomische Abhängigkeit, die kommt nicht genügend zur Sprache. Es ist im Grunde genommen sehr stark im emotionalen Bereich und nicht politisiert genug, meiner Ansicht nach. Das heißt also, solange die Handelsbeschränkungen der EU, die noch schlechter sind, die wesentlich schlechter sind als die der USA gegenüber Afrika, also solange die eben sehr viele Endprodukte mehr oder weniger verhindert, kann eben auch nicht so viel von Afrika kommen. Oder wenn praktisch nur große Konzerne alles dominieren, den Kakaosektor, und selbst nur mit Mühe bereit sind, sogar, sagen wir mal, in Ghana klappt das mittlerweile einigermaßen, Kinderarbeit auszuschalten. Solange hier eben wahnsinnige Wirtschaftsinteressen vorherrschen, ist das Ganze eigentlich mehr so eine Fensterreinigung. Ja? Emotional, auch eine Überidentifikation manchmal mit afrikanischen, asiatischen Sachen. Eine Afrikanerin sagte zu einer Frauenkämpferin für ein afrikanisches Land, ich glaube, es war Eritrea oder sowas, wir machen nicht unseren Befreiungskampf, damit ihr eure Beziehungsprobleme löst. Also die Überidentifikation mit manchen Ereignissen in Afrika, auch mit afrikanischer Kultur, auch mit politischen Auseinandersetzungen, die wird immer noch so ein bisschen als eine Art starkes Hobby angesehen, ja, so Mittelklasse-Engagement und sowas, aber nicht immer als besonders, es gibt Ausnahmen, nicht immer als besonders, ehrlich, ja. Mhm. Und darum ist eben sehr, sehr schwer zu sagen, das ist echt, ich meine, man müsste mehr auf die Politik Einfluss, das ist natürlich im Augenblick extrem schwierig, auf die Politik Einfluss nehmen und sagen, Moment mal, ihr könnt euch nicht verweigern, wenn ein Land, sagen wir mal, mehr Geld haben möchte für die Förderung einheimischer Musik. Ja, oder sowas. Ja. Und dann kommen halt die Leute im Wirtschaftsministerium und sagen, das ist aber nicht rational genau, das ist aber nicht, bringt aber keine neuen Devisen. Ja.
Da kann ich eigentlich die Abschlussfrage jetzt noch stellen. Ist diese Debatte denn aus Ihrer Sicht trotzdem, selbst wenn es teilweise nicht ehrlich ist, ist sie wichtig oder auch notwendig?
Sie ist unbedingt notwendig. Sie findet teilweise auch statt. Sie muss aber auch stärker hineingetragen werden. Und wir können uns jetzt sagen, wenn mal, das habe ich jetzt bei einer Tagung bei der Osnabrücker Friedensbewegung vom Montag erlebt, es kann nicht mit dem Osteuropa-Konflikt im Augenblick alles zugeschüttet werden. Ja? Sie sagen, die Verhältnisse haben sich trotz des Ukraine-Krieges überhaupt nicht geändert in Afrika. Ja? Und es hungern mehr Leute heute in Afrika und es hängt nicht nur mit den Getreidelieferungen aus Russland und Ukraine zusammen. Es gibt wesentlich größere Probleme, weil viel zu viel vernachlässigt wird. Und darum ist diese Diskussion nötig, aber sie muss wirklich mehr auch in die politischen Gremien hineingetragen werden, in die Parteien, auch in den Kirchen wäre es. Also auf dem Weltkirchenrat jetzt in Karlsruhe wurde schon mehr gefordert, dass man sich mehr um die Belange der Kulturen der Länder kümmert. Ja? Angefangen, dass man eben die Kulturen mehr respektiert. Seit der Zeit werden die Messen in Afrika eben in den Landessprachen gesungen und so weiter. Es wird selbst in einer reformierten Kirche wird heute im Gottesdienst getanzt und so weiter mit Trommelklängen, die früher strikt verboten waren und so weiter. Da tut sich schon was, ja. Und das sind sie auch stolz drauf, ja. Und diese Kultur ist eben keine Kultur, die nur zu Menschenopfern geführt hat, wie manche geschrieben haben vor 200 Jahren, sondern die hat viel mehr Bedeutung. Aber es kann nicht getrennt werden von der ökonomischen Relevanz, wenn die Leute nur ums Überleben kämpfen, dann bleibt jede Kultur auf der Strecke. Und dann sind sie bestenfalls zufrieden mit irgendeinem Billig-Handy.
Ja? Das heißt, die würden sich letztendlich dann eine Debatte wünschen, wie Sie sie in Ihrer eigenen Studentenzeit erlebt haben. Wie ja, wir es also eingangs gesprochen haben, die, wie Sie ja selbst gesagt haben, deutlich politischer war.
Ja, also ich denke, die Kultur kann man nicht einfach von Politik trennen. Das ist bei uns ja auch letzten Endes nicht der Fall. Sie muss eben dazu beitragen, dass die Leute ermutigt werden, sich zu ihrer Kultur und zu ihrem Land zu bekennen. Und dieses Land kann auch ganz Afrika sein, ja. Und da schließe ich mich auch an die großen Vordenker des Panafrikanismus, Hans und Nekritüt oder Panafrikanism, also Senghor, Nkrumah und andere, ja. Die haben eben schon wegweisend gesagt, dass ein Staatsgebilde ohne innere Wertigkeit nicht vorankommt. Dann auch eine schlechte Basis bei Verhandlungen hat, ja.
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Rusch, für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Ich denke, wir werden das noch einmal vertiefen, weil bei mir jetzt auch schon so erwachsen ist als Fragestellung, aber ich glaube, dazu brauchen wir eine weitere Sendung, ob dieser koloniale Beziehungszusammenhang jemals enden kann. Ich glaube, da werden wir noch mal ins Gespräch kommen. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, bitteschön.
Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.